Willkommen bei der Episode 3 von Polypod, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im Polypod reden wir über Palliative Care und das Leben, das auch mit einer unheilbaren Erkrankung möglich ist, dank Palliative Care. Ich bin Gabriela Meissner. Für diese Folge bin ich auf Basel gereist und habe Michelle Bowley besucht. Die 56-jährige Gesundheitspsychologin hat ihr Berufsleben lang Menschen begleitet, wie sie ihre Gesundheit und Psyche stärken können. Vor 2 Jahren hat Michelle Bowley dann selber eine niederschmetternde Diagnose bekommen. Brustkrebs. Gleich darauf hat man auch noch Hirnmetastasen gefunden, mit einer Aussicht auf eine Lebenszeit von 3 bis 6 Monaten. Die sind mittlerweile schon längstens vergangen. Sie sei auf dieser Welt, um dafür zu sorgen, dass sich die Menschen gut schauen, sagt Michelle Bowley mit Blick auf ihren beruflichen Hintergrund. Dass sie seit der Diagnose offen und auch öffentlich über ihre Erkrankung redet, sei jetzt einfach ein neuer Zusammenhang, der sich ergeben hat. Michelle Bowley, ich freue mich sehr, bei dir zu Basel sein. Mitten in der Stadt sind wir da, aber eigentlich dürfte das Gespräch ja gar nicht stattfinden. Weil du hast Anfangs 2021 Diagnosen bekommen, Hirnmetastasen. Wir kommen später noch auf deine erste Diagnose zurück. Und hast eine Aussicht auf eine Lebenserwartung von 3 bis 6 Monaten. Vor mir sitzt aber eine Frau, die mich strahlend anlächelt. Was ist passiert? Wie geht es dir?
Jetzt gerade geht es mir sehr gut. Ich habe gerade eine Onkoreha für mich nutzen. Ich habe 6 Wochen in Skol, in der Klinika Curativa. Da war eine Therapie Schlag auf Schlag. Und die hat mir total gut getan. Also es geht mir moralisch gut, aber auch wirklich körperlich, gesundheitlich. Ich habe gerade, als ich zurückgekommen bin von der Reha, einen Termin bei meiner Ärztin im Clara-Spital gehabt und alle Blutwerte sind normal. Also mir geht es wirklich eigentlich körperlich sensationell. Einzig der Tumormarker ist aufgegangen. Ja. Das hat mich vielleicht ein bisschen umgeschleudert wieder so als erstes, aber ich finde irgendwie immer in nützlicher Frist eigentlich Weg, ja, mit Herausforderungen umzugehen und wieder das Gute zu sehen und zuversichtlich voranzuschreiten. Mhm.
Ja. Und was ist mit den Hirnmetastasen passiert?
Von denen kann man gar nicht mehr reden, die sind einfach weg. Das war recht spannend gewesen, weil ich habe, ja, als ich die Diagnose Hirnmetastase nicht operabel und dass es kein Überleben eigentlich gibt, habe ich mich sofort darauf eingestellt. Ich habe eine Patientenverfügung schon bei der Erstdiagnose gemacht, dass ich keine zusätzliche Massnahmen will, dass mir Lebensqualität wichtiger ist als Lebensverlängerung. Die sind einfach verschwunden, einfach weg. Und das war nicht ganz logisch gewesen. Ich habe mich eigentlich bei der Diagnosestellung Hirnmetastase unheilbar. Es sind so viele gewesen, 2 grosse am Kleinhirn, 2 kleinere am Grosshirn und dann noch ein bisschen verstreut. Ich habe die Bilder gesehen und habe das akzeptiert und gefunden, okay, da kann man nichts mehr machen. Man hat mir empfohlen, eine Bestrahlung noch zu machen. Das wollte ich zuerst nicht. Also ich habe 3 Beratungsgespräche gebraucht, um die Bestrahlung zu machen. Dann war ich 5 Wochen im Clara-Spital und habe gemeint, ich stirb bei dieser Gelegenheit. Also ist mir hundeelend gegangen. Und also ich erzähle das jetzt, weil Ärzte argumentieren jetzt, dass die Hirnbestrahlung, die wirklich nur palliativ gedacht war, einfach um das Wachstum zu stoppen, den Druck aufs Hirn. Ich habe mich nur noch übergeben und Durchfallattacken. Und einfach, es ist mir wirklich schlecht gegangen, bevor ich die Diagnose bekommen habe, um das einzudämmen. Und eigentlich glaube ich, es ist eine Art von Spontanheilung oder Wunderheilung. Das mögen die Ärzte gar nicht, wenn ich das sage. aber ich habe noch ganz viel anders gemacht, damit es mir einfach gut geht. Also wirklich nicht, damit die Dinge weggehen. Ich habe akzeptiert, dass ich sterbe. Und dann bin ich aus einem anderen Grund in eine Hyperthermiebehandlung auf Bern und habe dem Arzt gesagt, also das bringt es für mich gar nicht, ich stirb ja eh Ende Februar.
Aha,
oder? Weil
aha.
Ich habe für mich ausgerechnet, wenn wären ungefähr die 3 bis 6 Monate, wenn es mir gut geht. Und dann hat der mir erklärt, warum das trotzdem wertvoll ist und dass es um Lebensqualität und nicht um Lebensverlängerung geht. Und der hat das so gut argumentiert, dass ich ihn wirklich eigentlich abschmettern und, und sagen, ja, ich bin jetzt mindestens gekommen und habe die Beratung genommen und das ist es. Und dann hat er mich so überzeugt, dass ich am gleichen Anlass gesagt habe, also gut, machen wir es, probieren wir es.
Okay.
Weil er wirklich angekündigt hat, dass das kaum Nebenwirkungen hat.
Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, was eine Hyperthermiebehandlung ist?
Ja, meiner Meinung nach gibt es das nur in Bern, beim Dr. Notter im Lindenhofspital. Und zwar geht es darum, die Stelle, die man nachher bestrahlen will, auf 43 Grad zu erwärmen. Mhm. Er hat so Infrarotkameras, wo er das macht, ungefähr 3/4 Stunde bis fast eine Stunde bin ich unter den Lampen, damit das warm wird. Und dann rennen wir miteinander in den Röntgensaal und dann gibt es noch ganz ein kurzes Röntgen. Dann tun die mir, das ist halt jetzt blau, irgendeine, nicht ein Stoff, es fühlt sich fast wie eine geleeartige Lumpe, auch erhitzt, was immer aufbruchstehen. Und dann gibt es ein ganz kurzes Röntgen. So, das, das hat mir jetzt damals, nachdem ich es angenommen habe, tatsächlich genützt. Ich bin 5-mal auf Bern gefahren, um die Behandlung zu machen. Und seitdem liebe ich meinen Arzt. also einfach auch sonst ist er ganz, ganz menschlich mit mir umgegangen.
Ja.
Und es ist natürlich auch toll, wenn mit so wenig Nebenwirkung vielleicht ein bisschen müde geworden.
Mhm.
Aber sonst ist es einfach so gegangen, wie man es gehofft hat.
Okay.
Auf alle Fälle hat er, als ich dann zugesagt habe bei dem ersten Gespräch, hat er gefunden, wisse ich was, sie sagen mir zu oft, sie sterben jetzt gerade. Das will ich genauer wissen. Weil man könnte auch das Hirn in dieser Art behandeln.
Mhm.
Also alle Stellen, die schon mit konventioneller Bestrahlung behandelt worden sind, könnte in einem zweiten Durchgang eben mit Hyperthermie bestrahlt werden. Also das ist mir ganz wichtig, dass das Krebsbetroffene wissen, weil das hat nichts mehr mit Bestrahlung zu tun.
Mhm.
So, also von den Nebenwirkungen her. Auf alle Fälle habe ich mich ja schon überzeugen lassen für die Bestrahlung von der Hautrezidiv über der Brust und habe gefunden, also gut. Und er hat gesagt, ja, das ist auch für Lebensqualität und wenn es ein bisschen mehr Leben gibt, dann nehmen wir das in Kauf. Und so habe ich gefunden, kann ich damit umgehen. So. Und ich habe vorher auch weitere Hirnscans oder so habe ich eigentlich abgelehnt bei der Ärztin, wo ich gefunden habe, nur der medizinische Gewunder, wie sieht sie jetzt aus, befriedigen, für das mache ich keine so Untersuchungen und Diagnosen. So hat es aber einen Zweck gehabt. Dann bin ich wieder ins Clara-Spital, habe nochmal ein MRI gemacht und sowohl die Ärztin wie der Arzt in Bern haben mich mit immer grossen Augen angeschaut und gesagt, sie sehen nichts mehr.
Okay.
Und nachdem mir das erste Mal vermittelt worden ist, habe ich gedacht, da jetzt Kontrastmittel die funktionieren. Ich habe es nicht glauben
nicht
können. Nicht glauben können. Erstaunlicherweise, ich habe ja das Sterben akzeptiert, habe mich sogar ein Stück darauf gefreut, dass ich bin saumässig ein neugieriger Mensch.
Aha,
und habe gefunden, ich will das auch herausfinden, ob ich habe ein Bild vom Sterben, vom was nachher ist. Und ich fände es immer noch sehr spannend, herauszufinden, trifft das zu oder nicht. Also ich habe nach wie vor nicht Angst vor dem Sterben. Für mich schon, also es hat schon eine Phase gegeben, wo ich gefunden habe, wieso stirbt es jetzt nicht, oder? So dort was länger und länger und ich habe schon gemerkt, ja, jetzt ist dann Februar und
es geht nicht.
Ich merke, dass ich immer mehr Nebenwirkungen habe. So. Mhm. Das ist ja auch seltsam, habe ich dann wirklich, wo die gesagt haben, es ist wirklich nichts mehr da. Habe ich gefragt, wie kann es denn sein, dass ich mich immer schlechter gefühlt habe? Aber es hat sich nicht angefühlt wie, jetzt kommt der Abbau, wo man nur noch im Bett liegt und nichts mehr mag. Mhm. Wir haben auch immer die Leute gesagt, ich sei viel zu aktiv, um jetzt zu sterben. Also die wenigsten haben geglaubt, dass das jetzt auch kommt. So. Ich habe schon alle Hospize angeschaut in der Umgebung und einfach, ja, ich habe ganz, ganz viel schon gemacht gehabt, als Vorbereitung auf Sterben. Also ich habe eine Trauerbegleiterin, die meine Abdankungsfeier begleiten sollte. Ich habe einen Film machen lassen für die Abdankung. Ich habe ein Testament gemacht, ich habe meine Finanzen versucht zu regeln. Also ich habe...
Also du wärst vorbereitet
gewesen. Ich war vorbereitet gewesen. Und das ist natürlich auch jetzt ein sehr beruhigendes Gefühl. Auch wenn gewisse Sachen jetzt wieder nochmal angeschaut werden müssen, sind sie noch so. Aber einfach zu wissen, jetzt muss ich in dieser Hinsicht nichts mehr machen.
Gehen wir mal zurück, wie es eigentlich alles angefangen hat. Also du hast im Herbst 2020 Brustkrebsdiagnose bekommen. Und ich glaube, so wie ich gesehen habe, auf deinen Videos, komplett unerwartet.
Ja. Ja.
Wie hast du das erlebt dort?
Das war schon ein Schock. Also ganz am Anfang muss ich sagen, da habe ich, mein Partner, meine Freunde, meine Familie 1000 Tränen gekühlt. Ich habe mich als gesunder Mensch angeschaut. Ich finde auch jetzt noch, mein Körper ist eigentlich ein gesunder, aber die Krebszellen sind halt jetzt einfach entartet. Aber ich habe viel auch für meine Gesundheit, psychisch, physisch, sozial immer gemacht. Von meinem beruflichen Hintergrund her schon, von meinem Interesse. Ich habe mich mit ganz vielen auch Freundinnen getroffen und es war eigentlich schon wunderschön gewesen, die Liebe zu spüren. Also, ich für die anderen, aber die anderen auch für mich. Oder so.
Also jetzt in dieser Situation, wo du die Diagnose bekommen hast.
Weil Krebs hat für mich schon als erstes geheißen Tod. Und ich habe mich zwar mein ganzes Leben mit Tod auseinandergesetzt, bin auch schon konfrontiert gewesen, aber ich selber jetzt dann gerade sterben.
Schon nicht. Also wir können vielleicht noch einflechten, bei der Diagnose bist du 54 gewesen.
Ja.
Also zu jung, aus heutiger Sicht, oder zum Sterben.
Eigentlich schon, genau. Auch meine Einstellung jetzt zum Sterben, die ist wirklich erst mit der Diagnose Hirnmetastase gekommen. Dort war es nicht so. Klar, eben, man befasst sich und man muss ja so viel machen. Also, ich habe mich ein bisschen zu spät zur Frauenärztin und zur Diagnose geführt. Also ich habe es wirklich nicht einmal gemerkt, dass ich an der Achsel so eine kleine, also nicht klein, Ping-Pong groß.
Ja.
Also ich habe nichts wachsen gesehen oder gespürt, sondern habe einfach plötzlich mal gefunden, was ist denn das, wenn ich das im
unter
Spiegel
angeschaut habe. Ja, unter der Achsel.
Genau. Das weiss ich nicht, ist das, weil ich bin nicht so der Typ, der gross in den Spiegel schaut oder irgendwie so. Oder ob es wirklich wahnsinnig schnell einfach gewachsen ist. Dann hatte ich keine Frauenärztin, weil ich mein Leben lang immer wieder zügeln bin. Und dann war das nie Priorität, wieder mein ganzes Arztsystem aufzubauen. Ja. Dann habe ich ziemlich in der Gegend telefoniert und alle haben gesagt, sie haben keinen Platz. Und dann irgendwann habe ich jemanden gefunden und die hat aber gesagt, in 6 Wochen. Und ich habe zwar gesagt, ich habe etwas gespürt und das ist wie nicht aufgenommen worden.
Ja.
Dann bin ich nach 6 Wochen dort an und die haben mit mir ganz normales Gynäkologie-Aufnahmegespräch machen und hat dann gesagt, ja, da habe ich in Solothurn, also in Olten gewohnt, da gibt es immer wieder auch so Mammographie-Projekte und da können sie dann gerne auch kostenlos. Und dann haben gesagt, ja, aber ich komme ja da an, weil ich etwas schon spüre, nicht weil ich irgendein Präventionsprojekt will. Und dann hat sie umgekehrt und dann ist es ziemlich schnell sehr klar gewesen. So.
Du hast ja dann aber, anstatt dich zu verkriechen, ganz stark aufs Leben fokussiert. Also du hast zum Beispiel von Anfang an ein Krebs-Videotagebuch geführt. Was hast du sonst noch so alles gemacht?
Einfach weitergelebt. Und das Videotagebuch, das habe ich eigentlich mit dem Fokus von diesen 11 Schritten für psychische Gesundheit, die ich immer schon vertreten habe, die ich einfach immer wieder wollte schauen, was kann ich mir gut tun.
Also wir können es vielleicht noch schnell auflösen. Du bist studierte Gesundheitspsychologin. Du hast, oder du coachst und trainierst auch Menschen in Bezug auf ihre Gesundheit. Du hast zum Beispiel Tabakprävention gemacht. Genau, also das ist dein Thema, oder?
Absolut. Ich glaube, ich bin auf die Welt gekommen, damit Menschen gut für sich sorgen. Das habe ich schon eben in all meinen Anstellungen, auch in meiner Selbstständigkeit, egal in welchem Zusammenhang. Und jetzt gibt es halt wieder einen neuen Zusammenhang, neue Zielgruppen. Mhm. Ja. Mhm. Und das sind dann, also ich bin in Zug für die psychische Gesundheit vom Kanton eigentlich zuständig war und habe verschiedenste Bereiche koordiniert. Mein Spezialgebiet ist ja Gesundheitsförderung und in diesem Kontext habe ich die 11 Schritte, also damals 10 Schritte für psychische Gesundheit, bei uns in einem Grossplakat an der Wand gesehen. Das ist eine Kampagne, die Oberösterreich entwickelt hat. Aber ich habe das schon sehr überzeugend in Zug gefunden. Habe dann auch geschaut, dass andere Kantone auch mit dieser Kampagne arbeiten können. Und habe vor allem aufgrund von dem eigene Kurse und auch Coaching-Abläufe entwickelt. Und habe dann gefunden, es ist die ideale Gelegenheit, das wirklich selber auch mal in einer Krise auszuprobieren. Die sind schon präventiv denkt, oder? Dass man seine Ressourcen schon vorher stärken kann. Das sind ganz einfache Sachen, die man eigentlich wissen. Aktiv bleiben, sich bewegen, bewusst essen, kreativ tun, Hilfe holen, sich nicht aufgeben. Einfach klingende Sachen, die meistens in der Umsetzung ja eher und dass man dran bleibt, eine Kunst sind. Und die habe ich einfach gelebt und ein bisschen berichtet darüber, wie es mir damit geht. Aber ich wollte auch berichten, was alles so passiert, welche Behandlungen laufen. Ich bin ziemlich überzeugt, das, was man schon mal gesehen hat, was man kennt, macht einem weniger Angst. Und ich glaube, etwas vom Schwierigste, wo ich auch dagegen wirken möchte, ist, dass Leute weniger Angst haben, weder vor dem Leben noch vor dem Sterben.
In deinen Videos erklärst du ziemlich ungeschön, zum Beispiel wie eine Stanzbiopsie, also so eine Gewebsentnahme mit einer Hohlnadel funktioniert, oder auch wie du dich während der Chemo gefühlt hast, wie schlecht es dir gegangen ist. Wie war denn das für dich, so offen über das zu reden? Also, da geht es einem ja schon gerade fest als Lebige. Was hast du für Rückmeldungen bekommen aus deiner Community?
Also für mich, es ist gelungen, ich muss nichts überwinden oder so. Ich habe einfach freie Schnauze geredet. Einfach so, wie es war. Ich habe nicht dann mehr Emotionen gehabt oder ich weiß es auch nicht. Vielleicht, ich bin ein bisschen ein wissenschaftlicher Mensch zu einem Teil. Wobei ich glaube ich, sehr eine einfache Sprache auch habe. Also ich bin nicht der Typ, der glänzen will, durch dass die anderen nicht verstehen, was ich sage. So, sondern ich sage so, wie ich es selber auch am besten verstand. Und damals hatte ich kaum eine Community gehabt. Das Ganze habe ich eigentlich nur für meine Familie und Freunde gemacht. Und zwar habe ich gemerkt, ich bin die ganze Zeit entweder in einer Therapie oder am Telefon zum allen wieder erzählen, wie es mir geht und was ich gerade erlebe. Ich habe vorher keine Videos gemacht. Ich habe Facebook und LinkedIn nicht wirklich benutzt. Ich habe mir beigebracht, wie ich Videos mache. Ich habe mir beigebracht, wie ich Videos schneide auch und wie ich das alles poste. Also auf das bin ich fast ein bisschen stolz. Auch, dass ich mir das wirklich habe können beibringen konnte, einfach mit YouTube-Filmchen um YouTube-Filmchen. Also in klitzekleiner Kleinarbeit. Aber ich denke, das ist auch also befriedigend gewesen, eben im Sinn von, einer von diesen Schritten heisst auch Neues lernen, oder? Dass okay. ich mir etwas ganz Neues beigebracht habe. Und das sind keine super Videos, das ist mir bewusst, aber ich kann eine Botschaft überbringen, ich kann mich zeigen und manchmal hängt es noch immer, aber ich bin sehr zufrieden damit, dass ich nicht einfach aufgegeben habe, oder? Ich glaube, es hat ungefähr 17 Leute gehabt, die mich abonniert haben dort.
Mhm. Also so. Ganz am Anfang?
Ganz am Anfang. Du hast nicht wirklich Interesse. Also ich hatte auch viele Freunde gehabt, die gesagt haben, sie haben Angst zu schauen, weil wenn es mir plötzlich schlechter ging. Mhm. Das ist so, was ich schon merke. Oder dass sie etwas sehen oder hören, was sie nicht vertragen. Mhm. So. Und ich habe dann immer gesagt, du musst bei mir keine Angst haben. Genau. Nein, die Community, die extrem unterstützend wirkt, das ist jetzt wirklich mit der Diagnose unheilbar krank. Mhm. Und eigentlich wollte ich gar nicht posten, wollen, sondern der Florian Bitterlin, der Filmemacher, hat ja einen Film gemacht, wo ich vor allem einfach wollte erzählen, wie ich Umgang mit dieser Diagnose, welche Themen denn alle mich interessieren und wo ich um Unterstützung froh gewesen wäre und immer wieder in die Sackgasse gerannt bin und nie die richtige Unterstützung gefunden und dann wieder zurück müssen und so weiter. Und der Florian hat dann in seinem und in meinem LinkedIn-Netzwerk einfach gesagt, da käme ein Film, wisst ihr, wo man das verbreiten kann. So. Und dann haben wir plötzlich gemerkt, da kommt ein riesen Echo. Mhm. Auch der Ausdruck von, da ist Bedarf, dass man nach Hause geht, dass jemand einfach so unverblümt, offen, ohne Tabus erzählt. Und dann ist das so ein bisschen gewachsen, dass wir angefangen haben, halt auch über das zu posten, über die aktuellen Entwicklungen. Ja. So.
Mit der Diagnose Hirnmetastasen ist ja klar gewesen, du bist unheilbar erkrankt, also du wirst sterben. Wann war für dich klar gewesen, dass du in einer palliativen Situation bist? Haben dich deine behandelnden Ärzte irgendwie auf das angesprochen? Bist du selber darauf gekommen, dass du das jetzt bist? Oder wie ist das gegangen?
Also die Diagnose habe ich noch im Kantonsspital in Olten bekommen. Das Wort palliativ habe ich ganz, ganz lange nicht gehört. Also ich muss sagen, ich habe den Arzt dazu gezwungen, zuzugestehen, dass Diagnose heisst 3 bis 6 Monate Überlebenschance, weil ich habe sonst nicht gegoogelt. Also ich bin nicht so Dr. Google und was heisst jetzt das und was sind alle Komplikationen. Das haben Ärzte von Anfang an mir empfohlen, nicht zu machen und das hat mir eingeleuchtet und habe ich nicht gemacht. Mhm. Aber am Tag, bevor Diagnose-Mitteilung war, habe ich gegoogelt. Und zwar einfach Krebsliga Schweiz, Krebsgesellschaft Deutschland. Also in meinen Augen seriöse Quellen, die alle das Gleiche gesagt haben, 3 bis 6 Monate. Und ich habe mir jetzt von Anfang an gesagt, dass ich will keine geschönte Darstellung, ich will wirklich wissen, was Sache ist, damit ich einen bewussten Entscheid, wenn ich damit umgehen will, kann machen. Und das hat er dann auch gemacht. Natürlich zuerst einmal, was sie alles analysiert haben und wer alles dabei war und so. Und ich glaube, nicht operabel. Und ich war nicht einmal sicher gewesen, ob ich mir das Hirn hätte operieren lassen. Also das habe ich mir auch schon vorher überlegt. Und dass im Hirn etwas ist, ist ja schon klar gewesen. Also ich denke, ich habe es eigentlich geahnt, dass das heisst. Ich habe sogar nachher gesehen, ich habe 2 Monate vorher habe ich ein Abschiedsgedicht geschrieben gehabt. Also es ist auch noch gelungen, als ich dann später gesehen habe, was, im Juni?
Du hast es ein bisschen vorweggenommen.
Ich habe es ein bisschen vorweggenommen, doch das ist es ist wirklich nicht ein Schock gewesen, sondern ich habe einfach gerade gefragt, was kann ich machen, also was was gibt es für Optionen? Ich gehe dann immer mit wirklich vorbereiteten Fragen, die ich auch aus dem Netz recherchiere, mit dem Partner zusammen, dass man mehrere Ohren hat. Bin ich dort an? Und eben, was sind Ihre Empfehlungen jetzt in dieser Situation? Was sind Vor- und Nachteile? Was, wenn ich das nicht mache? Was sind Vor- und Nachteile? Und das hat sich sehr Zeit genommen, mir das zu beschreiben. Aber es ist wirklich klar gewesen, es geht mir, und der Arzt empfiehlt das, was für Lebensqualität wichtig wäre. So. Und ich wollte das zuerst nicht machen, die Bestrahlung, die sie empfohlen haben, weil es hat geheissen, und das ist für mich gar kein Problem, dass nochmal die Haare ausfallen. Das ist für mich gar kein Thema. Aber dass man mehr Müdigkeit hat, und mit der Fatigue habe ich wirklich vorher schon gekämpft. Ja. Und das Schwierigste habe ich gefunden, dass es kognitive, nicht nur Verhaltensänderungen, aber auch Wahrnehmungsveränderungen, dass man wie eine frühe Stufe von Demenz bekommt. Und ich habe dann, und halt Wesensveränderungen, und ich habe gefunden, wenn ich plötzlich eine Hex werde, oder? und von dem her habe ich wirklich gefunden, das ist mir zu viel Nebenwirkung, die ich nicht will in Kauf nehmen. Genau, und dann die dritte Beratung im Clara-Spital, die hat mich dann doch überzeugt, so eine Bestrahlung auszuprobieren. Und dann bin ich 5 Wochen bei ihnen stationär und habe jeden Tag eine Bestrahlung bekommen.
Du hast aber vorhin gesagt, das war eine palliative Bestrahlung.
Ja, genau. Und so steht es schon auch. Also ich bekomme ja alle Berichte und so. Habe ich gesagt, die will ich auch haben. Steht auch, es war eine palliative Bestrahlung.
Bei der Palliative Care geht es ja nicht nur um die Behandlung der Krankheit. Das sind auch andere Faktoren wichtig, wie das Psychische oder Spirituelle. Hast du auch andere Behandlungsformen angeboten bekommen? Hast du es wahrgenommen? Was haben sie dir gebracht?
Also in Oldenau habe ich schon gemerkt, dass sie ganzheitlicher zu mir schauen. Also ich habe gerade eine neue Stelle eigentlich angenommen, wäre gerade gezügelt. Also ich hatte ganz viele Baustellen, wo man ganz schnell hat schauen musste, dass ich nicht obdachlos werde, zum Beispiel. Und da haben sie wirklich gerade Sozialarbeiterin auch geschickt und Case-Managerin, auch dass mir gerade ein Spitalbett dann, geliefert wird, alles Mögliche. Dann im Clara-Spital hatte ich eher das Gefühl gehabt, die Ärztin ist wirklich auf Leben retten gepolt. Und ich musste immer wieder erklären, mir geht um Lebensqualität. Also egal, was sie mir angeboten hat oder wenn etwas rum war, zum Beispiel das Hautrezidiv, dann hatte ich das Gefühl gehabt, ich muss immer fragen, ja, also ich wollte dann auch nochmal eine Standsbiopsie machen. Und da habe ich gefunden, wenn wir es schon sehen, braucht es das? Hilft mir das für die Lebensqualität? Und ich habe das Gefühl, es hat ihr ein bisschen gestunken, dass ich da immer auf die Hinterbein gehe sage, ich will einfach nichts anderes. Ich will nicht noch einmal, weil ich finde, ich habe 5 Lebenswochen, also auf nur 3 bis 6 Monate wäre das extrem viel gewesen, verloren. Und plötzlich hat sie umgekehrt, hat sie das verstanden und hat mich auch entsprechend eher beraten. Ich habe auch immer wieder betont, dass ich in die Öffentlichkeit gehe. Ich weiss auch nicht, ob sie mal so einen Film gesehen hat von mir. Also es war wirklich plötzlich anders gewesen. Auch, dass sie mir die Hyperthermie empfohlen hat, ist ja auch nicht unbedingt für die Lebensverlängerung, sondern das könnte grusige Nebenwirkungen geben, wenn man das einfach so weiterwachsen lässt.
Jetzt aus deiner Sicht als Patientin, hast du das Gefühl, Palliative Care ist genügend implementiert? Gerade in so einer Situation, wie du jetzt bist, hat man es dir explizit angeboten, dass es die und die und die Möglichkeiten, ich sage jetzt auch vielleicht Kunsttherapie, Psychoonkologie, gäbe? Oder hast du müssen danach fragen?
Also ich habe nach allem gefragt, schon bei der Erstdiagnose, wo sie aber eben nicht als Palliative Care anschauen. Da bin ich in der Hirslandenklinik in Aarau gsi. Ich habe, glaube ich, ihre Konzepte ein bisschen über den Haufen geworfen.
Was hast du gemacht?
Die haben gesagt, das ist eher Reha-Sache, nach denen ich frage. Ich wollte Ernährungsberatung, ich habe Psycho-Onkologie bekommen. Natürlich Physio habe ich auch schon wollen. Und so, es zerstört ja die Chemo, zerstört die Nägel, Füße und. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich will das schon aufbauen. Also die haben mit mir halt dann Sachen gemacht, noch bevor es kaputt ist. Und meine Nägel und so sind, glaube ich, um ein Vielfaches besser weggekommen, weil ich halt präventiv. Aber das ist für mich nicht palliativ, sondern einfach ergänzend.
Du hast im Prinzip einfach für ergänzende Sachen gefragt, oder?
Ja.
Also,
Ist mir nicht aktiv angeboten worden, natürlich. Und dann auch im Clara-Spital, zum Beispiel Psycho-Onkologin ist gerade auch noch Kunsttherapeutin. Dort habe ich schon auch, glaube ich, zweimal ankönnen. Das war ganz lässig, die ist gerade auch auf meine Bedürfnisse eingegangen. Dort habe ich das erste Mal eigentlich erwähnt, ich will gerne jemanden, der gerade mich filmt, wie es mir jetzt dort gerade geht. Und sie ist dann wieder mit Kamera und dann sind wir im Clara-Spitalpark aufgenommen. Ah, dort bin ich wirklich am Rollstuhl gsi. Genau. Und zu deren gehe ich auch jetzt noch punktuell. Aber jetzt habe ich mir auch einen Psychotherapeut gesucht, der psycho-onkologisch ist. Also ich habe gesagt, ich will mich auch durchs Leben weiter. Also ich wollte ja eigentlich, weil ich gemeint habe, jetzt sind die Metastasen weg und jetzt lebe ich. Um wirklich noch das zu machen, was mir gut tut. Ich habe mir in der Onkoreha Prioritäten für mein Leben noch gesetzt. Und habe einfach gefunden, damit ich nicht den Fokus verliere. Weil ich bin recht Arbeitstier. Und habe manchmal halt vom 6 bis zum 10 geschafft. Yeah. Und auch, als ich um Krebs jetzt aktiv war, und ich merke schon, ich brauche viele Pausen. Also immer, wenn ich etwas mache, gehe ich nachher noch schlafen, dass ich nicht dann noch mal bis zum 10 dafür arbeite. So wollte ich mich begleiten lassen. Da bin ich schon sehr dran.
Hast denn du Erfahrungen gehabt mit Palliative Care, bevor es dich selber betroffen hat?
Nein.
Hast du ein Bild gehabt von Palliative Care, eine Vorstellung?
Nein. Ich habe meine Mutter, als ich ungefähr 26 war, habe ich beim Sterben begleitet. Ich habe damals nichts gehört. Ich habe vor allem mit der Spitex zu tun gehabt. Und sonst bin ich nie so konkret mit Sterben, Tod konfrontiert gewesen.
Du hast es vorhin schon erwähnt gehabt. Es ist wieder eine Schubumkehr gekommen. Du hast die Hirnmetastase hinter dir gelassen, aber es haben sich erneut Metastasen gebildet.
Schwieriger finde ich das Tempo. Also von der Erstdiagnose bin ich noch in einer, also ich habe dort gemacht Chemo, Operation, Bestrahlung und bei der Operation hat man ja gemerkt, ich habe noch Metastasen im Körper, also nochmal eine Chemo parallel zur Bestrahlung. Ich habe die Chemo noch gegessen, wo schon die Symptome gekommen sind für die Hirnmetastase. Und es war März, wo man gesehen hat, die sind weg. Und jetzt im August hat man gesehen, ich habe sonst an diversen Orten, an diversen Lymphknoten wieder Metastasen. Und so der schnelle Wechsel. Ich habe mich kaum auf etwas eingelassen, weil das war für mich also sehr anspruchsvoll gewesen. Plötzlich, ich werde weiterleben. Ich habe mein Geld mit offenen Armen aus dem Fenster geschossen.
Weil du gedacht hast, du brauchst es nicht
mehr. Ich brauche es nicht mehr. Und ich bin eher ein sparsamer Mensch gewesen und habe das so genossen. Ich habe irgendwie Geschenke von 20'000 irgendwie in der Welt umeinander geschossen. Mein Vater hat gefunden, du bist blöd. Und ja, im Nachhinein muss man sagen, das Geld ist futsch. So. Eben auch den Film machen lassen. Ich habe für mich, in meiner Lebtag nie hatte ich so einen Film professionell machen lassen. Aber so, ja, einfach nochmal grosszügig sein, ist für mich ein wunderschönes Erlebnis. Also das war die grösste Herausforderung dort gewesen, aber es hat auch noch so ein bisschen kleinere Irritationen gegeben. Einfach links umgekehrt und jetzt heisst es wieder rechts umgekehrt.
Ja, ja, ja.
Und jetzt ist es... Ja, jetzt habe ich eigentlich ganz viele Sachen mir vorgenommen für mein Leben 2, oder? Wenn der Arzt, den er gesehen hat, keine Metastase mehr, hat er einfach gesagt, Frau Bauli, Sie leben jetzt eigentlich so wie wir alle. Wir wissen nicht, wenn wir sterben. Leben Sie weiter so, weil Sie haben irgendetwas richtig gemacht. Also er hat wirklich den psychologischen Anteil, den ich beigetragen habe, aber auch den spirituellen Anteil, der von mir kommt, hat er anerkannt und hat gesagt, wir wissen ja alle nicht, wenn wir sterben, oder? Und darum geniessen Sie es, machen Sie es weiter so. Und jetzt wieder, also ich habe, finde ich auch nur so ein kleines Symbol in der Onkoreha, eine Zimmernachbarin gehabt mit einer wunderschönen Brille. Und wir haben dann gemerkt, die steht mir auch.
Aha.
Und dann habe ich jetzt eine Holzbrille. Also ich habe schon immer aus dem Ausland die günstigeren und so. Einfach mir etwas zu leisten, oder? Und einfach zu sagen, hey, und wenn das Geld halt nachher dann weg ist, was übrig ist. Also das ist schon immer wieder eine Challenge für mich. Wie gehe ich jetzt mit dem wieder um? Aber jetzt wirklich eine schöne, wertige Brille zu haben. Ich habe mir einen Hund gekauft. Das machst du eigentlich auch noch, wenn du denkst, da kannst du auch für einen da sein. Und gleichzeitig, egal was ich jetzt anpacke, schaue ich schon, wie ist das später. Eben, ich will keine offenen Rechnungen mehr haben. Und habe mit dem Züchter, also ich habe dem Züchter meine Situation erklärt und gesagt, ob das überhaupt okay ist, einen Hund zu haben in meiner Situation. Ich bin ja auch körperlich reduziert. So. Und, aber er hat dann gefunden, er nimmt ihn einfach wieder zurück, ohne viele Erklärungen anrufen und sage, ich kann nicht mehr. Und dann würde er wieder für einen guten Platz suchen.
Ja, okay. Was steht jetzt als nächstes an für dich? Also du weißt jetzt, du hast wieder Metastase.
Ja.
Was heisst das jetzt?
Ich antworte im Leben und nicht über Krankheit, die lasse ich einfach auf mich zukommen. Also die hast du nicht unter Kontrolle. Also mache ich das wieder, wo ich ein bisschen Kontrolle darüber habe. Und zwar habe ich jetzt auch eine neue Alterswohnung gefunden. Ich kann ein bisschen grösser und ein bisschen günstiger wohnen. Ab November habe ich die gefunden. Ich werde den Hund erziehen und wachsen sehen. Ich werde Brüllen abholen. Und ich werde eine Autobiografie schreiben. Also ich mache hier mit bei einem Kulturprojekt Edition Unique, wo einen Anfang- und einen Schlusszeitpunkt setzen und regelmäßig Mails einem schicken, scheinbar, wie man eine Autobiografie schreiben kann. Und das startet am 22. August. Also mein Leben ist eng getaktet. Der erste Monat nach der Reha war voll für den Hund da zu sein. Nachher ist der Hund und das Buch schreiben. Gang in die Ferien einen Monat, um einfach mehr zurückzuziehen und das Buch anzuschreiben. Umziehen und dann ist es ja ungefähr gelaufen. Ich würde gerne Weiterbildungen oder Anlässe, öffentliche Anlässe, ich tue gerne darüber reden, wie es mir geht, was ich erfahren habe. Ich glaube, es gibt selten, dass man jemanden fragen kann, Also es gibt Leute, die Nahtoderfahrungen haben. Mhm. Das finde ich auch etwas Spannendes, denen zuzuhören. Aber die einfach so freischnauze erzählen, was ihnen gegangen ist oder auch welche Erkenntnisse sie haben. Ich habe das Gefühl, ich habe einen posttraumatischen Entwicklungsschub gemacht. Ich habe für mich wirklich eine Zeit das Gefühl gehabt, ich bin zwischen den Welten und ich habe ein Wissen oder Eingebungen, die nicht meine sind, sondern wo ich mit der Welt teilen kann. Irgendwie so. Und also, das Zeug ist nicht abstrus, glaube ich. Also die können es annehmen, wenn ich mal irgend so eine Intuition, also es kommt dann wirklich an mir als Intuitionen. Das habe ich vorher nicht gehabt. Und ich sage auch, wenn ich jetzt etwas sage, was inspirierend kann sein, dann ist es nicht auf meinem Mist gewachsen. Also das Leben geht auch gar nicht um mich oder dass ich rausgehe, sondern es geht um Botschaft.
Also man kann dich buchen. Okay, dass du auch von deinen Erfahrungen und Inspirationen erzählst.
Ich würde jetzt dann gerade noch, also habe ich auch gerade gemacht, wir haben noch zwei Webseiten am Start. Und die eine müsste eigentlich jetzt jederzeit können online gehen, psyche-stärken.ch und dort sind dann auch meine Angebote aufgeschaltet. Kann man mit mir einen Termin machen.
Du bist jetzt 56 mittlerweile. Genau. Immer noch sehr jung. Ich sage das auch darum, weil ich gleich alt bin. Du sagst, du sammelst Leben, nicht Jahr. Was meinst du mit dem?
Eigentlich ist es egal, ob man mit 56, 54, 35 stirbt. Das Wichtige ist, dass man lebt. Und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen aus lauter Gefallen wollen, es richtig machen wollen, Konventionen erfüllen, leben gar nicht richtig. Oder leben vor allem ihres nicht. Und ich habe immer das gemacht, was ich wollte. Entgegen allen Warnungen, Wünschen auch von... Irgendwann habe ich meinem Vater gesagt, weißt du was, das ist, er hat gerne gehabt, dass ich noch den Doktor gemacht habe nach dem Studium. Ich hatte einen sehr guten Studienabschluss gehabt. Und ich habe gefunden, weißt du was, das war dein Wunsch gewesen, nicht meine. Ich habe immer gewusst, ich will nicht den akademischen Weg gehen, sondern wirklich für die Menschen da sein. Und er hat gesagt, das zahlt mir niemand, wenn ich diesen Doktortitel noch hinten dran hänge. So. Oder ich habe einen jüngeren Indonesier geheiratet, einfach weil da hat es mir drei am Leinen gezogen. Ich wollte nie heiraten. Und ich bin einfach immer meinem Herzen gefolgt und ich habe keine Sekunde gehadert, als ich gedacht habe, ich würde sterben, noch irgendetwas bereut, als ich das Gefühl hatte, oh, das hätte ich aber noch wollen machen. Darum war es für mich auch noch schwer gewesen, jetzt was für Prioritäten setze ich. Weil ich alles gemacht habe, was ich wollte. Oder alles ausprobiert und gewisses für gut und gewisses für weniger gut befunden habe. Und vielleicht ist der Hund ist dort schon etwas, ich habe nie Verantwortung oder Verbindlichkeit mit einem anderen Wesen geschaffen und jetzt einfach sagen, okay, das wäre jetzt noch ganz ein anderer Teil, wenn ich jetzt schon nochmal lebe, dass ich noch etwas Neues lernen kann.
Okay.
So.
Gut. Ich bin sehr gespannt, wie es bei dir weitergeht. Danke vielmals fürs Gespräch, Michelle. Alles Gute dir.
Sehr gern. Ganz herzlichen Dank, für dass du gekommen bist.
Ja, ich bin gern gekommen.
Das war es schon fast von der heutigen Folge von Palipod. Ein paar eigene Gedanken möchte ich nach dem eindrücklichen Gespräch gleich noch teilen. Ein bisschen überrascht bin ich schon gewesen, wie fest sich Michelle Bohli hat durchsetzen musste, um den behandelnden Fachpersonen klarzumachen, dass es ihr vor allem um Lebensqualität geht und nicht darum, noch möglichst viele Behandlungen zu machen, um vielleicht ein bisschen Lebenszeit zu gewinnen, mit möglicherweise zweifelhafter Lebensqualität. Es hat also noch Luft nach oben bei der patientenzentrierten Behandlung, auch wenn es darum geht, dass Patientinnen und Patienten wissen, was sie überhaupt einfordern dürfen. So, das ist es jetzt wirklich vom Polypod, am Podcast fürs Leben bis zuletzt. Danke fürs Zuhören und das Interesse am Thema Palliative Care. Schreiben Sie mir, was Sie für Fragen oder Themenvorschläge haben. Zu erreichen bin ich über die Facebook- oder die Instagram-Seite vom Polypod oder auch per Mail unter info@wort-und-textwerkstatt.ch. Bis gleich wieder und leben Sie gut, weil das Leben geht bis zum letzten Schnuff.